freue mich, dass ich heute Morgen mal wieder hier oben stehen darf. Auch wenn es in der letzten Woche nicht ganz einfach war, viel zu tun. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Mittlerweile sind meine Eltern hier angekommen. Heute Morgen in der ersten Stunde, da haben wir so viel davon gehört, was unser Herr für uns getan hat. Und wie ausnahmslos groß sein Opfer für uns war und wie einmalig und wie nicht selbstverständlich. Und wenn man diesen Weg zu diesem Herrn einmal gefunden hat, dann kann man eigentlich nur dankbar dafür sein. Umso seltsamer ist es, dass man doch dann davon hört, dass Menschen abfallen, den Weg vom Kreuz wegfinden. Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Ich hatte erst ein paar andere Gedanken zur Einleitung gedacht, aber ich denke, das passt ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, worüber ich das letzte Mal gepredigt habe. Ist mittlerweile ein halbes Jahr her, also wer hat eine Idee? Ich höre nichts. Also, wir waren zuletzt, bitte? Nee, das ist lang her. Ja, Timotheus, 1. Timotheusbrief, das ist gut. Genau, über Älteste. Also, wir waren zuletzt im Kapitel 3 und wir machen heute im Kapitel 4 weiter. Und in den nächsten Monaten dann auch kontinuierlich bis zum Schluss. Ich möchte mit euch zunächst einmal den Text lesen, um den es heute gehen soll, und wir lesen alle 16 Verse aus dem 4. Kapitel. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Christi sein, der sich nährt mit dem Wort des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weis ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was ihr essen dürft und was nicht? Oder ob ihr vielleicht heiraten dürft oder nicht. Einer meiner Kollegen auf der Arbeit ist ein Muslim. Ein netter Kerl. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er ist fleißig, zuverlässig. Aber immer wenn es auf die Mittagspause zugeht und ich dann meine Essensbox auspacke und da mittlerweile sehr häufig Dinge in Teig und Fleisch drin sind, dann kommen wir ins Gespräch darüber, was man essen darf und was nicht. Und er sagt mir häufig, nein, das darf er eben nicht essen, weil es eben für ihn unrein ist. Bestimmte Speisen, bestimmte Gerichte sind einfach im Islam nicht erlaubt. Und ein Gläubiger darf davon nicht essen. In den Versen, die wir hier gerade eben gelesen haben, da hören wir davon, dass Gläubige in den zukünftigen Zeiten, also den Zeiten, nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hat, verführt werden, vom Glauben abfallen und sich dann an diese Menschen hängen. Und diese Menschen verbieten ihnen, bestimmte Speisen zu essen oder sogar zu heiraten. Hier heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zu wenden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Nun, ich vermute mal, oder eigentlich gehe ich davon aus, dass wir hier alle wissen, dass wir alles essen dürfen und dass für uns nichts unrein ist. Wenn wir es in dankbarer Haltung von unserem Herrn empfangen. Wir wissen alle hier, dass einen Menschen nicht das unrein macht, was da reingeht, sondern eigentlich vielmehr, was da rauskommt. Das hat unser Herr nämlich selber einmal gesagt. Dazu möchte ich ein paar Verse lesen aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 7. Dort spricht unser Herr zu einer großen Volksmenge und später noch zu seinen Jüngern. Dort sagt er, und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht, nicht das, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wenn wir das also eigentlich alle wissen, dass das, was wir essen, uns nicht verunreinigen kann. Trotz alledem stellt sich dann für uns die Frage, warum dieser Abschnitt hier in der Bibel steht und warum, ob er für uns gilt. Und natürlich gilt er für uns, denn sonst hätten wir ihn heute nicht in Händen. Nun, in diesem Abschnitt finden wir Dinge, die auch uns betreffen. Wir alle tragen zwei Früchte der Sünde in uns, die auch immer wieder zutage treten. Stolz und Hochmut. Die Menschen, von denen hier in diesem Text die Rede ist, die fallen deshalb auf die Lügenreden von diesen falschen Propheten, von Dämonen heran. Nicht deshalb, weil sie es wollen, sondern weil es einfach ihrem Fleisch entspricht. Sie meinen, sie müssen etwas für Gott tun, um sich ihren Platz im Himmel zu verdienen. Und wenn dann da einer kommt und ihnen die Möglichkeit bietet, etwas dafür zu tun, indem sie beispielsweise auf bestimmte Speisen verzichten, dann nehmen sie das bereitwillig an. Sie verzichten dann auf Speisen, sie verzichten dann vielleicht sogar darauf zu heiraten. Und indem sie das dann tun, passiert etwas sehr Schlimmes, nämlich ihr Vertrauen verschiebt sich. Indem sie nämlich Werke vollbringen, vertrauen sie nicht mehr in Gänze darauf, dass ihr Herr und Heiland für sie alles bewirkt hat, sondern sie vertrauen darauf, dass ihre Werke sie in den Himmel bringen. Dass sie auf bestimmte Speisen verzichten, dass sie nicht heiraten. Und je länger sie sich dann auf diesem Weg befinden und je mehr Strapazen sie vielleicht auf sich laden, und je mehr sie meinen, sie haben doch so viel für ihren Platz im Himmel getan, für ihren Herrn getan, umso mehr steigt unter Umständen vielleicht auch ihr Hochmut, indem sie auf alle andere in ihrem Umfeld herabschauen. Oder sie sind dazu gewillt, andere in ihrem Umfeld zu beeinflussen. Das darfst du nicht essen, jenes darfst du nicht essen. Und sie sagen das zu den Menschen in ihrer Umgebung und die Bürden, die sie sich selber aufgelegt haben, die legen sie dann auch anderen auf. Das Seltsame ist nur, dass häufig bei solchen Menschen, die diesen Weg eingeschlagen haben, sie doch eigentlich in ihrem Innersten selber wissen, dass den Weg, den sie eingeschlagen haben, dass der sie nie in den Himmel bringen wird. Irgendwo in ihrem, ja, in ihrem Kopf, in ihrem, fehlt mir der Wort, irgendwo stand es hier auch im Text, Augenblick. In ihrem Gewissen, Entschuldigung. In ihrem Gewissen sind sie gebrandmarkt, so wie es auch in unserem Text heißt. Sie wissen eigentlich, dass das, was sie tun, niemals ausreichen wird. Und trotzdem schaffen sie es aber nicht, von diesem Weg loszukommen. Und trotzdem verführen sie andere. Und auch wenn es vielleicht jetzt euch so scheint, als wenn das uns hier in der Gemeinde nicht betrifft, weil hier keiner ist, der andere dazu zwingt, bestimmte Speisen auszulassen oder bestimmte gesetzliche Handlungen vorzunehmen, so weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man trotz alledem oft selber dazu geneigt ist, diesen Weg einzuschlagen, wenn man Sünden begangen hat. Was ich meine, ist Folgendes. Mir ist das schon häufig so gegangen. Ich habe es ausgefressen, im geistlichen Sinne. Ich habe eine Sünde begangen und ich meine, etwas dafür tun zu müssen, als Kompensation, als Ausgleich. Bei meiner Ehefrau ist das ganz klar. Ich entschuldige mich und vielleicht tue ich ihr was Gutes, bringe ihr einen Blumenstrauß mit. Das ist bei ihr auch ganz okay. Aber im Blick auf meinen Herrn eben nicht. Ich kann ihn um Vergebung bitten, aber ich kann nie etwas selber aus eigener Kraft dazu tun, um meine Schuld, meine Sünde auszugleichen. Deshalb, liebe Geschwister, lasst euch daran erinnern, wir können unser Heil nicht selber bewirken. Unser Herr hat alles für uns getan. Das haben wir heute Morgen in der ersten Stunde sehr deutlich gehört und auch bekräftigt. Und wir werden auch niemals in aller Zukunft was dafür tun können. Im 8. Kapitel im Römerbrief steht dieser bekannte Vers. Dort heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und deshalb, nur deshalb dürfen wir auch in Zukunft auf den Himmel freuen. Nicht, weil wir selber was dazu getan hätten, weil wir etwas beigetragen hätten, sondern weil unser Herr alles getan hat. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Christi, Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt hast. Damit sollen wir uns beschäftigen, nicht mit Gesetzen, Bespeisen oder, wie es auch hier in den Versen heißt, vielleicht mit Altweiberlegenden. Damit, was unser Herr für uns getan hat und damit, was er jetzt in unserem Leben tun will, das ist es, worum es in unserem Leben gehen sollte. Aber der Feind möchte uns immer wieder von diesem Kurs abbringen. Er möchte uns zu Fall bringen. Er möchte, dass wir eben nicht am Ziel ankommen. Und das versucht er auf viele unterschiedliche Wege. Entweder indem er uns Regeln auferlegt und uns dadurch vermeintliche Sicherheit verschafft, indem wir diese Regeln einhalten. Oder aber auch, indem er dafür sorgt, dass es Streitigkeiten in Gemeinden gibt. Das, denke ich, ist hier gemeint in Vers 7. Dort heißt es, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles Nütze, da sie Verheißung für diese und das zukünftige Leben hat. Es gibt unzählige Dinge, auch im Geistlichen, über die man sich streiten kann. Vermutungen, Annahmen. Ich habe mit einem Bruder mal in einer alten Gemeinde diskutiert. Der hat sich überlegt, wo denn das ganze Wasser hergekommen ist bei der Sintflut. Und er meinte, um unseren Erdball herum muss es bestimmt eine kilometerdicke Eisschicht gegeben haben. Und irgendwann ist die abgetaut und da kam das Wasser her. Darüber konnte er wunderbar streiten und diskutieren. Aber hat das was mit unserem Heil zu tun? Ich denke nicht. Worauf wir uns konzentrieren sollen, das ist Gottes Wort. Das, was wir alle heute in Händen halten. Und darin eben nicht nur auf bestimmte Stellen, sondern im Blick auf das ganze Wort. In seinem ganzen Umfang. Hier heißt es in Vers 9, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Die sollst du gebieten und lehren. Gott möchte uns alle hier vor dem drohenden Gericht retten. Er möchte uns frei machen von der Last der Sünde. Und damit das alle Menschen erfahren, deshalb haben wir alle hier den Auftrag von ihm erhalten, etwas davon weiterzusagen. Und das nicht ebenso, wie es uns gefällt, sondern wie es die Bibel sagt. Ich weiß nicht, ob ihr mal Stille Post gespielt habt. Als Kind macht man das ja recht häufig, auf irgendwelchen Kindergeburtstagen. Ich habe war immer wieder erstaunt, was da dann am Ende manchmal rauskommt. Gar nicht mehr das, was man am Anfang hört. Und gerade deshalb ist es eben gut, dass wir nicht nur auf unser eigenes Gedächtnis vertrauen müssen, sondern dass wir Gottes Wort in Händen halten dürfen. Dass wir darin lesen können, was Gottes Wille für uns, für unser Leben, aber auch für unseren Nächsten ist. Und dass wir prüfen können anhand dessen, was wir vor uns haben, ob das eben stimmt, was da einer sagt. Auch was ich hier heute Morgen sage, könnt ihr nachher nachprüfen. In der Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus sich ja zu diesem Zeitpunkt befindet, die Gemeinde dort hat diesen Vorteil nicht. Und genau deshalb ist Timotheus dort. Timotheus ist dort, um die Gemeinde zurechtzubringen, für Ordnung zu sorgen, die falschen Lehrer in der Gemeinde zurechtzuweisen und wieder die klare Lehre herzustellen. Und einfach war das sicherlich nicht. Timotheus war damals ein junger Mann, naja, vielleicht auch nicht mehr ganz so jung, der dürfte etwas jünger gewesen sein als ich, so Mitte 30, aber sicherlich deutlich jünger als viele dort in der Gemeinde. Wir lesen später in den Kapiteln noch von Witwen und von älteren Männern. Und es war sicherlich nicht für ihn dort nicht einfach. Und Paulus wusste darum. Und deshalb schreibt er diese Worte ab Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit, bis ich komme. Sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar werden. Habe Acht auf dich selbst und die Lehre und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als die auch welche auf dich hören. Dieser kurze Abschnitt beginnt mit einer Anweisung an die Gemeinde dort. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Und das war's. Alles andere, was wir hier in diesen Versen lesen, bezieht sich auf Timotheus selbst. Er soll ein Vorbild sein in der Gemeinde. In der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Und das nicht so, wie es ihm selber gefällt, sondern wie es Gottes Wort vorgibt. Das heißt, er soll sich in allen Bereichen so verhalten, wie er es in Gottes Wort liest. Er soll zum Vorbild in der Gemeinde dienen. Und er soll nicht damit aufhören, dieses Amt auszuführen, das ihm anvertraut würde. Gerade wenn man die Gemeinde dort in Ephesus sich anschaut, dann gab es dort sicherlich viele Probleme. Und ich denke, es war nicht einfach für Timotheus. Aber Paulus ermuntert ihn hier dazu. Er gibt ihm den Auftrag, eben nicht aufzuhören, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Und er gibt ihm eine Zusage. Paulus geht davon aus, dass er nur dann in der Gemeinde in Ephesus stehen kann, also Timotheus, wenn er sich an Gottes Wort hält. Und wenn er so weitermacht, dann sagt er ihm, dass er nicht nur sich dadurch retten wird, dass er nicht nur selbst bewahrt werden wird dadurch, sondern dass er auch etliche aus der Gemeinde zurechtbringen wird, auch sie retten wird, wenn sie umkehren, wenn sie Buße tun. Und er weiß, dass das unter Umständen viel Zeit kostet, lange dauert, die Menschen dort von der richtigen Lehre zu überzeugen. Und das kann dem Timotheus eben nicht allein dadurch gelingen, dass er dort vielleicht droht, dass er sagt, ich bin ein Gesandter des Paulus und ihr müsst euch so verhalten, wie ich euch das sage. Sondern er weiß, dass das eben nur dann gelingen kann, wenn er den Geschwistern dort vor Ort Zugang zu Gottes Wort verschafft, wenn er ihnen Anteil gibt an der Lehre, wenn er ihnen die Möglichkeit gibt, selbst zu begreifen, selbst zu verstehen, was Gottes Wort von ihnen fordert, was der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist am wichtigsten noch, wenn er ihnen vorlebt und ihnen zeigt, was Gottes Wort, Gott selber in dem Leben eines einzelnen Gläubigen bewirken kann. Die Veränderung, das Neue, das geschaffen wird, das, was der Geist in uns tut. Das ist es, was Paulus hier in Vers 15 meint, wo er sagt, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Damit die Menschen dort merken, wie Timotheus selber sich verändert. Im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, da schreibt Paulus, dass wir gläubige Botschafter sind für Christus. Genau wie Timotheus hier. Und er schreibt auch, warum wir das sein sollen. Dort heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sollen die Menschen auf Gott hinweisen, und das war auch im Kern der Auftrag, den Timotheus dort hatte. Er sollte möglichst viele in der Gemeinde retten. Retten von den falschen Wegen, auf die sie geraten waren, von ihrer Sünde, die sie begangen haben. Und das nicht eben, damit sie dem Zorn des Paulus entgehen, sondern damit sie Gottes Zorn entgehen. Und wieder zurückkehren auf den schmalen Weg der Erlösung. Was bedeutet dieser Text jetzt nun für uns? Was können wir daraus lernen? Nun, im Blick auf den ersten Teil können wir sagen, falsche Enthaltsamkeit bringt nichts. Es nützt nichts, wenn wir uns von bestimmten Dingen fernhalten und dadurch meinen, selber unser Heil bewirken zu können. Genauso wenig, wenn wir meinen, bestimmte Dinge tun zu können, um so in Gottes Gunst weiter zu steigen. Ich habe den Vers eben schon einmal gelesen aus Römer 8. Dort heißt es, er, der sogar seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn unser himmlischer Vater, als wir alle hier noch Sünder waren, seinen Sohn für uns schon dahingegeben hat, das Teuerste, was er hatte, durch wie viel mehr könnte er uns dann jetzt noch seine Liebe zeigen? Gott liebt uns, weil er uns lieben will. Deshalb hatte er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, weil er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und weil Gott weiß, dass es nur diesen einen Weg gibt. Deshalb hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns die Vergebung zu erwirken. Und deshalb hat er auch uns den Auftrag anvertraut, den Menschen weiterzusagen, weil es einfach sonst keinen Weg zur Erlösung gibt. Und zum ewigen Leben. Und es ist dem keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 4, in Vers 12. Ich habe eben gesagt, dass falsche Enthaltsamkeit nichts bringt, das Einhalten von Regeln, dass wir uns von bestimmten Speisen fernhalten sollen oder vielleicht nicht heiraten sollen. Die Frage ist aber, gibt es eigentlich auch eine richtige Enthaltsamkeit? Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann kann ich sagen, ja, die gibt es. Es gibt eine, die mit der Schrift übereinstimmt, die nicht meint, indem man sie ausübt, sein Heil selbst zu bewirken, sondern eine, die ihren Ursprung hat in der Liebe zu Gott und im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Im 1. Korintherbrief, im 6. Kapitel, lesen wir davon, dort heißt es: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Gottes Geist wohnt in uns, in seinen Gläubigen, und wir sollen ein Leben führen, das dem entspricht. Wir sollen ein heiliges Leben führen für unseren Gott. In Galater 5 finden wir die Früchte des Geistes. Und kurz davor finden wir aber auch eine Aufzählung eben dem, was dem Ganzen nicht entspricht. Wie wir vorher gewandelt sind in der Lust unseres Fleisches. Dort heißt es ab Vers 16: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr unter dem Geist. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Hier werden etliche Dinge aufgezählt, die ganz und ganz und gar unvereinbar sind mit unserem Herrn. Und wenn wir ihn lieben, dann werden wir uns davon fernhalten. Was aber dabei auffällt, ist, wir lesen hier nicht, dass wir uns von bestimmten Getränken oder bestimmten Speisen fernhalten sollen, sondern dass wir es in Maßen tun sollen. Hier versteht in Vers 21 etwas von Trunkenheit und von Gelage. Wir sollen nicht im Übermaß den Alkohol genießen. Wir sollen nicht im Übermaß fressen, sondern in Ausgewogenheit. Nicht die Speise an und für sich ist schlecht, sondern unser Umgang damit, in welchem Maße wir sie unter Umständen aufnehmen. Oder auch im Blick auf die Ehe. Die Ehe ist auch nicht schlecht. Gott hat sie selbst eingesetzt. Und ob wir heiraten oder nicht, ich denke, das muss jeder für sich selber prüfen, welchen Weg der Herr für ihn bestimmt hat. Aber grundsätzlich ist die Ehe gut. Und sie zu verbieten, ist schlecht. Was aber zu tadeln ist und was eben nicht stimmt, ist, was wir hier finden, Ehebruch und Unzucht. Das ist der falsche Umgang mit der Ehe oder auch das Brechen der Ehe. Das ist es, was Gott tadelt und was wir nicht tun sollen. Ein Blick auf das Essen vielleicht noch. Es gibt sogar eine Anweisung oder ein Okay, wenn wir ganz und gar auf das Essen verzichten. Und zwar, wenn wir fasten. Und das nicht, weil wir dann meinen, gute Werke zu vollbringen, sondern wenn wir dann meinen, unseren Herrn in einer bestimmten Zeit mehr suchen zu wollen, mehr Zeit mit ihm verbringen zu wollen im Gebet, dann ist Fasten voll und ganz okay. Aber eben nicht, weil wir dann meinen, dass wir danach besser sind, weil andere vielleicht nicht fasten. Das Zweite, was wir aus diesem längeren Abschnitt lernen wollen oder lernen können, ist, wie Timotheus hier die Gemeinde in Ephesus zurechtbringen soll. Nämlich durch zwei Dinge, durch Lehren und durch Vorleben. Wir alle hier werden täglich mit unzähligen Informationen bombardiert. Bei mir fängt das morgens an, wenn mein Wecker klingelt und dann die Nachrichten auf mich einprasseln. Aber nicht nur da, sondern auch im persönlichen Umfeld oder auch in der Gemeinde hören wir viele Dinge. Und vieles davon kann dazu beitragen, dass wir uns in der einen oder in der anderen Richtung von Gottes Wort entfernen. Nicht gewollt, aber doch kann das passieren. Indem wir vielleicht Sünden gutheißen oder vielleicht sogar selber praktizieren, oder aber indem wir uns auf Sonderlehren einlassen, gesetzlich werden. Und die einzige Möglichkeit, verlässlich festzustellen, ob wir eben auf dem richtigen Weg ist, ist der, dass wir selber in Gottes Wort lesen, selber forschen, ob es stimmt, was wir uns denken oder eben nicht. Ob unser Handeln, unser Denken mit Gottes Wort übereinstimmt. Und das sollten wir kontinuierlich tun, am besten täglich. Genauso wie wir täglich etwas zu uns nehmen, und ich glaube, keiner von uns gerne darauf verzichtet, so nötig haben wir es, Gottes Wort zu lesen, ins Wasserbad, im Wort zu gehen und uns reinigen zu lassen von unseren falschen Gedanken. Und nur dann, wenn wir das tun, wenn wir selber im Wort Gottes gefestigt sind und wenn wir das dann auch beherzigen, auch bei unserem Handeln, in unserem Wandel vor der Welt, nur dann kann es uns auch wirklich gelingen, andere zu erreichen und ihnen den Weg zu weisen. Es darf am Ende nicht so sein, dass unser Herr über uns das Urteil spricht wie über die Pharisäer, von denen er sagt, alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Ich glaube, das wäre ein fatales Urteil, wenn das der Herr über uns aussprechen müsste. Ich komme zum Schluss und ich will nochmal alles zusammenfassen. Was haben wir gehört? Wir haben gehört, dass in den Zeiten, nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hat, in der Gemeinde in Ephesus Verführer und Lügenredner auftreten werden und dass viele dann vom Glauben abfallen und sich diesen falschen Lehren anhängen, die ihnen verbieten, bestimmte Speisen zu essen oder gar zu heiraten. Paulus stellt in diesem Text klar, dass keine Speise grundsätzlich unrein ist und dass sowohl die Ehe als auch jede Speise eine Gabe Gottes ist, wenn wir sie mit Danksagung und in der rechten Weise aus Gottes Hand entgegennehmen. Des Weiteren weist Paulus Timotheus an, dass er die Gemeinde in Ephesus lehren soll und dafür sorgen, dass ihr Fokus eben nicht auf diesen Gesetzesfragen liegt oder auf Streitgesprächen über Altweiberfabeln, sondern darauf Gott zu erkennen, auf der Gottesfurcht oder Gottseligkeit, wie es an anderer Stelle auch heißt. Darüber hinaus sagt Paulus, dass körperliches Training, sei es jetzt, dass wir auf bestimmte Speisen verzichten oder auch in anderer Art, dass das bei weitem nicht so wertvoll ist, wie sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Denn das eine wirkt sich vielleicht aus auf die nächsten 60 Jahre, das andere auf die Ewigkeit. Und deshalb gibt er hier Timotheus zwei Anweisungen. Die erste bezieht sich auf seinen persönlichen Lebenswandel. Timotheus soll einen Gott wohlgefälligen Wandel führen und die Gemeinde darauf Anteil nehmen lassen, damit er so ein Vorbild für sie ist. Die zweite Anweisung lautet so, dass Timotheus die Gemeinde in Ephesus lehren, ermahnen und Gottes Wort vorlesen soll. Gottes Wort vorlesen, damit sie selber hören, was Gott sagt und nicht nur die Meinung und das hören, was vielleicht Timotheus dazu sagt. Wenn Timotheus das tut, sagt Paulus, dann wird er neben sich selbst auch viele aus der Gemeinde retten. Was bedeutet das jetzt im Blick auf uns? Nun, keiner von uns hier ist ein Timotheus. Und doch sind wir hier alle Zeugen und alle Botschafter für unseren Herrn. Und auch für uns gilt, auch wir müssen unsere Schrift kennen, damit wir gegen die listigen Angriffe des Satans, gegen all das, was der Satan täglich in unserem Leben bewirkt, um uns zu Fall zu bringen, damit wir das abwehren können, damit wir erkennen, wo wir angegriffen werden. Und damit wir wissen, wie wir in dieser Welt wandeln sollen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir in bestimmten Situationen sind, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen sprechen, damit wir noch möglichst viele in unserer Umgebung retten. Deshalb, liebe Geschwister, habt Acht auf euch selbst und auf die Lehre. Bleibt beständig dabei, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr sowohl euch selbst als auch die, welche auf euch hören, retten. Amen.